TCW65-CP7A7.
So, hallo, willkommen. Hier ist der Eigenraum. Ihr habt den richtigen Sender gewählt auf eurem Radio. Wie findet ihr das neue Intro? Nicht schlecht, oder? Der Eigenraum ist jetzt ein Jahr alt. Am 31.08.2022 gingen wir nämlich auf Sendung. Also Happy Birthday Eigenraum. Und das heutige Thema ist eigentlich schon viel älter als ein Jahr. Es hat gerade so eine kleine Renaissance. Und deswegen möchte ich mich vielleicht auch mal so ein bisschen aus der mathematischen Perspektive dem Thema widmen, den Zahlensendern. Also Radioprogrammen, die Zahlen senden. Oder manchmal eben auch Buchstaben. Oder Töne, die dann aber auch wieder Zahlen bedeuten. Also stellt euch mal vor, es ist irgendwie 1980, kurz nach dem NATO-Doppelbeschluss. Ihr seid 9 Jahre alt, sitzt in eurem Zimmer und hört das Radio. Und ihr dreht da so dann rum und auf einmal ist da so ein Zahlensender. Und der Zahlensender, der sendet irgendwie nur Zahlen, ab und zu mal kryptische Worte wie Trennung oder Achtung. Und das müsste ganz schön kurios gewesen sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so ein ziemlicher Einschnitt ist, wenn man sowas zum ersten Mal erlebt. Den Kalten Krieg habe ich ja jetzt altersbedingt auch nur so in seiner Endphase erlebt, aber zumindest aus Filmen kann man sich doch vorstellen, dass da so eine gewisse Agentenstimmung irgendwie aufkommt, so James Bond. Mäßig. Der Haupteinsatzzweck dieser Sender, das kann ja nicht nur eine Spaß sein, oder? Es muss irgendwie eine Art von Informationsübermittlung sein. Das Thema ist natürlich ziemlich alt. Diese Sender gibt es seit über 100 Jahren und die senden eben Zahlen zu bestimmten Zeiten, bestimmte Zahlen. Und ein Zahlensender wäre eigentlich auch ein super Name für einen Mathe-Podcast, oder? Also ich meine, jetzt heißt dieser Podcast Eigenraum, aber auf diesen Namen Zahlensender bin ich irgendwie damals nicht gekommen. Das wäre ein cooler Name. Ist aber, wie bei vielen coolen Sachen, leider schon verbraucht. Es gibt schon einen Podcast namens Zahlensender. Der war nur 3-mal auf Sendung und sendete auch irgendwie so Zahlen. Dann gibt es noch ein Podcast-Label, das heißt Zahlensender. Das hat mehrere Podcasts, auch einen über die Serie Lost, was ich ganz interessant fand. Aber ich habe keine Zeit, das alles nochmal zu hören. Außerdem gibt es irgendwie noch von 2012 eine Folge vom Hoaxilla-Podcast, wo wir gerade bei Zahlensender-Podcasts sind, die sich dem Thema auch widmet. Aber 2012 ist ja nun schon lange her, Folge 83 vom Hoaxilla-Podcast, verlinke ich euch auf jeden Fall auch, könnt ihr auch mal reinhören. Hoaxilla-Podcast ist so ein Skeptiker-Podcast. Skeptiker ist sozusagen der, wie soll ich sagen, der bewaffnete Arm der Wissenschaft. Das sind so Leute, die es wirklich mit so Parawissenschaften und Spinnern, kann man eigentlich sagen, mit Spinnern wirklich aufnehmen und die mit wissenschaftlichen Methoden bekämpfen. Also das ist wirklich eine unterstützenswerte Organisation. Da gibt es ja diese deutsche Organisation GWUP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Paranormalem oder so ähnliches. Und aus diesem Umfeld ist dieser Hoaxilla-Podcast. Also ich habe bisher nur diese eine Folge gehört von 2012, aber gesehen, dass auch jetzt gerade gestern wieder eine neue Folge erschienen ist. Also die senden auch schon eine ganze Weile. Okay. So, und eigentlich, um das jetzt noch abzubinden mit Zahlensendern und Podcast, ist es jetzt aktuell wieder ein Thema, weil in dem Haken dran Podcast, den ja einige von euch, glaube ich, auch hören, dem Social Media Update mit Dennis Horn und Gavin Karlmeier, früher war das mein Twitter-Podcast, aber jetzt gibt es keinen Twitter mehr, auch ein neuer Zahlensender an den Start gegangen ist. Also sogar 2023 gibt es sogar noch neue Zahlensender. Also hört da mal rein, dann hört ihr vielleicht auch Zahlen und Buchstaben. So, also diesen Podcast kann ich auf jeden Fall empfehlen, nicht nur wegen der Zahlen, sondern da ist auch unverschlüsselter guter Inhalt drin. Wenn man sich für Social Media interessiert oder auf der Suche nach einer passenden Social Media Plattform ist, so wie ich zum Beispiel. So, aber jetzt eigentlich zurück zur Geschichte. Also die Originalzahlensender, die empfängt man ja mit dem Radio. Die haben meistens auf Kurzwelle gefunkt, weil Kurzwelle ziemlich weit senden kann. Das ist Radio mit Wellenlängen zwischen 10 und 100 Meter, so 30 bis 3 Megahertz. Darüber gibt es noch die Ultrakurzwelle, das ist UKW-Radio, was man so eigentlich am meisten kennt. Und die Information auf Kurzwelle wird durch Amplitudenänderungen transferiert, nicht durch Frequenzänderungen. Deswegen ist das dieser AM-Schalter. Wenn man so altes Radio mit AM, FM hat, dann ist AM ist Kurzwelle. Und die Sender, die senden, so Zahlensender, die können also ziemlich weit senden. Und die senden auch nicht die ganze Zeit wie so ein Dudelradio. Also meistens, was man ja so kennt, wenn man so einfach nur so dreht, kriegt man in so einen Dudelradiosender rein. Die besten Hits der 80er, 90er und von heute. Und die senden ja die ganze Zeit, aber die Zahlensender, die senden nur zu bestimmten Sendezeiten. Es gibt noch mehr Unterschiede zum Dudelradio. Die Zahlensender sagen auch nicht die ganze Zeit, was man da eigentlich hört und warum man es hört. Aber eine Gemeinsamkeit zwischen den Dudelsendern und den Zahlensendern ist die Wiederholung. Es gibt halt oft Wiederholung. Also es werden einfach die gleichen Inhalte mehrfach gesendet. Und ja, ich glaube, bei den Dudelsendern, die haben einfach nicht so viel Programm und wir recyceln ihre Nachrichten und die Musik sowieso. Und tja, die Zahlensender bauen eine gewisse Redundanz ein, damit die Empfängerin oder der Empfänger auch wirklich mal zuhört, wenn die richtige Nachricht kommt. Ja, und dann gibt es ja manchmal noch so Anfangs- und Schlussansagen oder irgendwelchen Klartext, irgendwie so Delta, Mike, Achtung oder Attention. Und manchmal auch ganz schreckliche Musik, die am Anfang gespielt wird. Kann ich euch auch mal hier so einen Jingle einspielen? Also so ungefähr. Es gab auch mal einen besonders bizarren Sender in den 70ern, der der Stasi zugerechnet wird. Da begann das Programm immer mit so einem Gejodel. Und zwar das Stück Der Bollerschütz von Mittenwald, was ich nicht kenne. Und dann wurde es gefolgt von der Internationalen am Ende der Sendung. Ja. Und der israelische Geheimdienst Mossad soll etwa daran erkennbar gewesen sein, dass seine Sendung immer mit Rufzeichen aus 3 Buchstaben begann. Naja, das sind alles unbestätigte Informationen, würde ich mal sagen. Also das basiert schon ziemlich viel auf Mutmaßung. Also irgendwie hat sich die, ja heutzutage würde man sagen, die Internetgemeinde, aber damals gab es ja noch keine Internetgemeinde, also eigentlich so eine Art Fangemeinde, ganz mühsam Informationen zusammengetragen über die Bedeutung dieser Zahlensender. Also dass es was mit wirklich Geheimdiensten der Welt zu tun hat, ist nur teilweise und in Einzelfällen belegt. Und über die Inhalte dieser Nachrichten weiß man eigentlich relativ wenig. Die sind nämlich verschlüsselt und dazu will ich auch gleich noch kommen. Die CIA soll aber schon mal zugegeben haben, dass sie solche Signale, solche Zahlensendungen ausgesendet hat und zwar zum Test ihrer Antennen. Ja? Irgendwann muss man Antennen ja auch mal testen. Und apropos Antennen, was man ja, wenn man so einen mysteriösen Sender regelmäßig empfängt, kann man sich ja auch mal fragen, wo wird der denn eigentlich ausgesendet? Und das kann man so mit Triangulationsmethoden oder so feststellen und dann versuchen, die Stationen zu finden. Und das haben natürlich auch Leute mal gemacht und dann meistens endet das dann so, dass man dann in irgendeinem Waldstück so einen Elektrozaun mit Stacheldraht davor steht, wo dran steht militärisches Sperrgebiet und dann kommt man halt nicht mehr weiter. Also das ist auch die perfekte Story für so einen Agentenfilm oder Akte X. Kennt noch jemand Akte X? Ja, lang ist's her. Außerdem konnte man auch beobachten, dass die Anzahl der Nachrichten, also diese Sender, die senden nicht immer, sondern die haben so wie so eine Art Programm, irgendwie immer freitags 18 Uhr kommt dann so eine Sendung. Und die Anzahl der Nachrichten, die nimmt meistens im Umfeld von politischen Ereignissen, wichtigen politischen Ereignissen, so wie Operation Desert Storm beginnt oder so, nimmt die Anzahl der Nachrichten zu. Ja, was also auch darauf hindeutet, also es ist ein Metadatum über diese Nachrichten, was uns verrät, dass es irgendwas mit diesen politischen Entwicklungen zu tun haben könnte. Und eine kuriose, oder was heißt kuriose, interessante Geschichte, an der man mal wirklich etwas rausgefunden hat über solche Zahlensender, ist die Geschichte des Ehepaars Anschlag, die hießen nicht wirklich so, das war ein Deckname. Es war nämlich ein Ehepaar, was aus mutmaßlichen russischen Spionen bestand, die in Deutschland aktiv waren. Die wurden 2011 im Oktober in Marburg verhaftet und waren da schon wohl über 10 Jahre aktiv. Und bei der Verhaftung durch die GSG 9 übrigens, also eine Spezialeinheit, hat die Frau wohl gerade in diesem Moment so einen Zahlensender empfangen und dekodiert. Und da wurde auch der Decoder, das war dann schon so mit technischen Maßnahmen, also das war schon so ein etwas moderneres System, wo nicht mehr die Zahlen so übertragen wurden als Zahlen, die gesprochen wurden, sondern als Töne. Und die Dekodierung, zu der ich dann auch gleich komme, wurde dann schon automatisch durchgeführt, aber die hat es gerade gemacht, also hatte so einen Decoder da am Laufen, direkt bei der Verhaftung. Das ist irgendwie eine interessante Story, da gibt es einige Artikel drüber, so aus dem Jahr 2011, aber wenn ja irgendwer das mal als Podcast aufarbeiten würde oder schon aufgearbeitet hat, das würde ich mir schon anhören, also falls da jemand was weiß. Also die waren irgendwie russische Agenten und die waren echt aufwendig aufgebaute Identitäten, also die waren irgendwie aus Südamerika eingewandert nach ihrer Ausbildung, hatten dann sogar noch ein Kind und hatten irgendwie österreichische Pässe, hatten dann erst hier sozusagen geheiratet, obwohl sie sich schon vorher kannten und so weiter. Und das ist eine gute Story für einen Film oder eine Serie oder einen Podcast halt. Und eins, was einem bei diesen Zahlensendern aber sofort auffällt, ist, dass die nur in eine Richtung senden können. Ja? Die Zentrale hat irgendwo große Antennen in ihrem militärischen Sperrgebiet und kann dann Signale aussenden. Und die Agenten, nenne ich es jetzt mal, oder die EmpfängerInnen, die empfangen die und können dann irgendwas mit dieser Information machen. Und die brauchen aber auch irgendeinen Rückkanal. Also ich denke mal, in so Zeiten des Kalten Krieges hatten die dann vielleicht tote Briefkästen oder sowas. Und bei den Anschlags, also diesem Ehepaar, über das ich gerade sprach, die haben zum Beispiel YouTube-Kommentare genutzt, das ist auch bekannt. Also ab circa 2010, kurz vor ihrer Enttarnung, so das letzte Jahr, haben die YouTube-Kommentare unter irgendwelchen vorher ausgemachten Videos zur Kommunikation mit der Zentrale in Moskau verwendet. Der Accountname war Alpenkuh1 und angeblich der Accountname von der Moskau-Zentrale war Cristiano Footballer. Und nachdem der Prozess, also die wurden auch verurteilt, also nach der Verhaftung und hatten den Prozess, der ging eine Weile und Ende Januar 2015 wurde aber diese von YouTube diese ganze Sache gelöscht. So, also Agentenstories hin, Agentenstories her, können wir mal zu etwas Mathematik kommen. Also diese Zahlensender funktionieren ja so, dass die Zentrale etwas senden will und die in der Natur des Aussendens ist, dass es für alle hörbar ist. Ja? Es ist Rundfunk. Überall empfangbar. Und fragt man sich erstmal, warum die das machen, wenn das geheim bleiben soll. Und historisch ist es natürlich sicherlich so, dass das vor 100 Jahren einfach schon möglich war, eine Nachricht so sehr schnell, sehr weit zu schicken. Also sie wird ja im Prinzip instantan übertragen und wird dann auf der anderen Seite empfangen und kann benutzt werden. Während wenn man irgendwie einen Boten hinschicken will, hat man diese ganzen Probleme, dass es Ländergrenzen, Berge und Flüsse gibt und es viel länger dauert und unsicher ist. Und ein anderer Punkt, der auch interessant ist bei diesen Zahlensendern, ist die Asymmetrie der Metadaten. Also wenn man verschlüsselt kommunizieren will oder überhaupt geheim kommunizieren will, dann will man ja vielleicht sogar die Information verbergen, wer mit wem kommuniziert. Und so ein Zahlensender, der leistet auch das. Die Zentrale, die kann man vielleicht triangulieren, aber vielleicht ist das nur eine Antenne, die irgendwo im Berg steht. Und die Empfänger bleiben völlig anonym. Es gibt keine Metadaten über die Empfänger. Alle sind Empfänger, alle hören mit, die Wellen kommen an jedem vorbei und man ist, außer dass man vielleicht eine Antenne aufbaut, was man ja auch eine kleine Antenne, also ein Empfänger, Empfangsgerät hat, was aber viele haben, gerade bei diesen Radiosendungen, ist man völlig anonym und hinterlässt keinerlei Spuren. Also davon kann man heutzutage nur noch träumen im Internet. Natürlich kann man im Internet auch verschlüsselt kommunizieren. Aber man produziert dabei immer haufenweise Metadaten, schon aus dem Prinzip heraus. Ja, eine Nachricht im Internet, die wird nicht einmal ausgesendet an alle, sondern irgendwo hin. Obwohl natürlich ein YouTube-Kommentar wird auch ausgesendet an alle, aber der wird auch anders moderiert. Die Spuren der Metadaten können natürlich mit irgendwie Tor verwischt werden oder so. Am Ende geht eine Nachricht von A nach B und hinterlässt dabei Metadaten, Übertragungsdaten und Eigenschaften von der Nachricht. Kommen wir mal zur Verschlüsselung. Also die einfachste Idee, auf die man kommen könnte, ist vielleicht, dass der Agent und die Zentrale sich vorher irgendwie so abmachen, was welche Zahl bedeutet. Also sowas wie 11 bedeutet in Deckung bleiben, 17 bedeutet zum Treffpunkt kommen und so weiter. Oder man legt eben gleich mit mehrstelligen, vielleicht fünfstelligen Ziffern so ein ganzes Wörterbuch an. Ja, 17, 2, 55 bedeutet das Wort Wasser. Und das, sowas nennt man ein Codebuch. Und das hat auch eine gewisse Geschichte in der Kryptographie, das wurde auch verwendet. Und jetzt kann ich eigentlich mir mal meine erste Magdeburg-Referenz des heutigen Podcasts einstreuen. Da gibt es eine Geschichte, die SMS Magdeburg, es war ein Schiff, SMS seiner Majestätsschiff im Kaiserreich, im Deutschen Reich, so 1910 wurde das Schiff, glaube ich, getauft. Und der ist in der Ostsee gesunken und die hatten so Codebücher dabei. Und naja, wie es so war in der Armee gab es also auch Protokolle, wenn das Schiff verlassen wurde, dann wurden ordnungsgemäß diese Codebücher beschwert und im Meer versenkt, aber Taucher haben das Codebuch gefunden und damit den Code entschlüsselt. Also auf so ein Codebuch muss man sehr gut aufpassen. Gleichzeitig muss man aber so ein Codebuch auch verteilen. Ja, also es war entweder sehr aufwendig, dass man für jedes Schiff ein eigenes Codebuch hatte, dann hätten die in der Zentrale sehr, sehr viele Codebücher haben müssen. Oder es gibt eben relativ viele Kopien von dem Codebuch, für jedes Schiff eins. Und naja, da kann auch schon mal eins abhanden kommen. Ja. Ein anderes Problem mit dem Codebuch ist auch noch, dass, ja, sagen wir mal, die Geißel der Endgegner der Kryptographie, nämlich die Statistik. Also die Statistik ist ein mächtiges Werkzeug, besonders wenn sie mit dem Computer ausgeführt wird. Und das ist eigentlich der große Endboss aller Verschlüsselungsverfahren. Ja. Aus einer theoretischen Perspektive bedeutet, Informationen zu übertragen, dass man irgendwie nach gewissen Regeln, die statistische Regelmäßigkeiten aufweisen, die Umwelt manipuliert. Und die Empfängerseite beobachtet diese Regelmäßigkeiten und das ist dann eben die Übertragung der Information. Ja, so wie man eine Sprache kennt, dann weiß man genau, welche Töne was bedeuten. Also wenn Information übertragen wird, dann gibt es statistische Spuren davon. Und der ganze Witz einer Kryptographie ist irgendwie, diese statistischen Spuren loszuwerden. Und das erste Beispiel von so statistischen Spuren ist das Knacken der sogenannten Cäsar-Verschlüsselung. Das kann man heutzutage so bei Grundschülerinnen als lustige Rätselstunde aufgeben. Also bei dieser Cäsar-Verschlüsselung nimmt man einfach das Alphabet und schreibt sich das einmal so hin. Und darunter schreibt man dann nochmal in irgendwie anderer Reihenfolge die Buchstaben nochmal. Also irgendwie durchgemischt. Man könnte sie einfach vielleicht verschieben um 5 oder man könnte sie auch einfach in irgendeiner zufälligen Reihenfolge darunter schreiben. Also sagen wir mal, unter dem A steht jetzt das D und unter dem B steht jetzt das Z und so weiter. So, und dann schreibt man seinen normalen Text, den man schreibt, aber man schreibt die eben nicht mit dem Alphabet, das man kennt, sondern immer mit dem Buchstaben, der da drunter steht. Also immer, wenn ich ein A schreiben wollte, schreibe ich jetzt ein D, und wenn ich ein B schreiben wollte, schreibe ich ein Z. Und dann kriege ich einen Text, der erstmal nicht lesbar ist, weil alle Buchstaben ausgetauscht sind. Okay, und um zu dekodieren, nehme ich auch wieder diesen Schlüssel, den ich habe, welcher Buchstabe bedeutet welcher andere Buchstabe, und dekodiere das. Aber das ist ein sehr schlechtes oder anfälliges Verfahren, weil man sehr schnell in dem Text gewisse Worte erkennt. Wenn da das Wort und, also das ist ein relativ langer Text, ist, dann kommt da das Wort und sehr häufig vor und dann schaut man sich mal die drei Buchstabenwörter an und hat dann schon eine gewisse Vermutung, dass der erste Buchstabe von diesen drei Wortbuchstaben eventuell das U sein könnte. Na, und da hat man den ersten Buchstaben entschlüsselt und das N und das D auch gleich noch. Und wenn man das noch statistisch ein bisschen besser machen wird, dann macht man sich gleich mal eine Tabelle von den Häufigkeiten von den Buchstaben. Und man weiß, in dem echten Text kommen E und N ganz häufig vor und X eher selten. Also macht sich die Grundschülerin so eine Tabelle und kommt dann ziemlich schnell zu dem Schluss, welcher Buchstabe vielleicht das E ist, welcher das A, welcher das N. Kann diese dann natürlich auch bestätigen, dadurch, dass sich so Teile des Textes jetzt entschlüsseln lassen, einzelne Worte. Und ja, damit kommt man dann ziemlich schnell zu der vollständigen Tabelle oder zumindest einem gut genugen Schätzung von dem Inhalt des Texts. Und im Prinzip wäre sowas auch mit so einem Codebuch von der SMS Magdeburg möglich. Nur sind es hier eben ganz viele Worte. Ja? Also wenn man ein ganzes Buch voll hat mit irgendwie 10.000 Worten und die werden dann viel seltener verwendet und haben weniger Kontext. Aber trotzdem ist die Statistik immer der Gegner der Verschlüsselung. Und bei Statistik ist es immer die Frage, wie viel Daten man hat. Das heißt, wenn man kurze Nachrichten verschlüsselt, ist man immer etwas sicherer, als wenn man lange hat. Und für den Cäsar-Code hat man eben, weil nur die Buchstaben verschlüsselt werden, hat man eben sehr viel Daten, ja, wenn man einen kleinen, selbst bei einem kleinen Text. Okay, zurück zu den Zahlensendern. Also diese Zahlensender, die senden meistens so fünfstellige Zahlen und dann kurze Pause und wieder fünfstellige Zahlen. Also immer so Zahlen in Fünferblöcken. Und die verwenden ein Verfahren, was völlig immun gegen Statistik ist. Ja, sowas gibt's. Also wirklich gibt's das. Die Mathematik hat's erfunden. Ein Verfahren, was den Endgegner Statistik besiegt. Und der Feind der Statistik ist der Zufall, könnte man so sagen. Wenn man eine völlig gleichverteilte, zufällige Folge von Zahlen oder Buchstaben hat, dann zeichnet die sich dadurch aus, dass sie genau gar keine statistischen Informationen enthält. Es ist einfach nichts vorhersagbar aus dem, was man da sieht. Es ist nicht irgendein Buchstabe häufiger, es ist nicht eine Buchstabenkombination häufiger. Die Statistik sagt einfach nichts aus und das ist genau die Natur des Zufalls. Also wenn man eine perfekte zufällige Folge hat, dann ist die immun gegen Statistik und natürlich kann man damit dann auch keine Information übertragen. Ja, die enthält in dem Sinne auch keine Information, sie ist einfach nur Zufall. Und diesen Knoten kann man jetzt zerschlagen, indem man so eine völlig zufällige Nachricht nimmt und sie mit der Nachricht, die man versenden will, addiert. Und dann ist die Nachricht weg. Also hier gibt es so eine Art absorbierendes Rechengesetz. Das hatten wir schon mal bei unendlich minus unendlich. Ich glaube Folge 2 oder 3. Also es gilt sowas wie perfektes Rauschen, perfekter Zufall plus die Nachricht ist immer noch perfektes Rauschen. Also auf perfektes Rauschen die Nachricht drauf zu addieren. Und mit drauf addieren meine ich sowas wie, übersetzen unsere Buchstaben in Zahlen, Zahlen in Buchstaben, kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Machen irgendwie Zahlencode da draus. Und dann addieren wir modulo 10. Also sagen wir, wenn wir eine 5 plus eine 5, ergibt dann eine 10, aber die 10er-Stelle lassen wir weg, also schreiben wir einfach eine 0. Eine 0 plus eine 7 ergibt eine 7, eine 7 plus eine 7 ergibt eine 4. Also Modulo-Rechnung, modulo 10. Also wir haben unsere Nachricht, die stellen wir uns als Zahlen vor und wir haben unseren Zufall, den stellen wir uns auch als Zahlen vor und dann können wir diese Addition ausführen. Also so meine ich das mit der Addition. Ja? So, jetzt haben wir aus unserer Nachricht perfektes Rauschen gemacht, also die Nachricht ist weg. Was haben wir jetzt gekonnt? Eigentlich nichts, aber hätte jetzt die Empfängerseite eine Kopie des Rauschens, das wir dazu addiert haben, dann kann die es einfach wieder abziehen. Ja? Also Rauschen plus Nachricht minus Rauschen, wenn es das gleiche Rauschen war, ergibt wieder die Nachricht. Und wenn diese perfekte Kopie vorliegt, auf beiden Seiten, beim Verschlüsseln und beim Entschlüsseln, das Verschlüsseln ist Hinzuaddieren von perfektem Rauschen und das Entschlüsseln ist Abziehen genau der gleichen Kopie des Rauschens. Und dann kann man den Zahlensender empfangen. Und das Verfahren nennt man One-Time-Pad, also wie einmal Schreibblock. Das Rauschen ist der Block und die Nachricht wird darauf geschrieben und zwar nur einmal. Würde man das gleiche Rauschen mehrfach verwenden, wäre man schon in trouble, würde die Statistik schon wieder zurückschlagen. Also die Übertragung der Nachricht ist von perfektem Rauschen nicht zu unterscheiden. Es sei denn, man hat eine Kopie des Originalrauschens vorliegen, die man abziehen kann. Das ist auch so ein bisschen der Flaschenhals des Verfahrens. Ja? Der wirkliche Empfänger des Zahlensenders, der braucht von vornherein eine perfekte Kopie des verwendeten Rauschens. Und dieses Rauschen muss auch lang genug sein, also diese Zufallszahlenfolge, dass die Nachricht da drauf passt, weil man darf nichts doppelt verwenden. Ja? Also das heißt, wenn man seine Ausbildung in Moskau oder Pullach oder so abgeschlossen hat, dann bekommt man, wenn es 1950 ist, wahrscheinlich auf Papier so einen Block mit Zufallszahlenfolgen. Also einen riesigen Block mit einer langen Folge von Zufallszahlen, die dann im Ernstfall zu nutzen sind. Und zwar jedes Stück davon nur einmal. Verwendet man das gleiche Rauschen mehrfach, schlägt die Statistik zurück. Und natürlich müssen auch beide Seiten irgendwie eine Buchhaltung haben, welches Rauschen jetzt zu verwenden ist. Also wie viele Seiten abgerissen wurden. Ja, wenn die einmal aus dem Takt kommen, dann haben sie verloren. Also die Agentinnen, die brauchen immer solche Zahlenbücher, die sie mitführen. Und dann müssen sie genau synchronisiert bleiben mit der Zentrale. Wir beginnen jetzt auf Seite 5 ganz oben mit dem Absprechen. Das muss also alles vorher abgemacht werden. Und das konnte auch nicht mehr so leicht geändert werden. Wenn man jetzt den Beweis führen will, dass dieses One-Time-Pad wirklich perfekte Verschlüsselung bietet, der ist gar nicht so schwer, mache ich aber jetzt hier nicht, weil wer will das schon hören? Aber man benutzt dafür Wahrscheinlichkeitstheorie, also den, wie soll man sagen, den theoretischen Arm der Statistik. Und man zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die geheime Nachricht eine bestimmte Nachricht ist, völlig unabhängig von der empfangenen Zeichenfolge ist, mit so einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Ja. Und die Zahlensender, die senden eben nun Zahlen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Übertragungsqualität eher schlecht war und man 10 Zahlen sicherer übertragen konnte. Ja, wenn man jetzt alle Buchstaben noch vorlesen würde, also einen Code, der auf Buchstaben basiert, hätte man einfach ein viel größeres Alphabet und Übertragungsfehler, die einfach durch Rauschen auf dem Kanal kommen, wären häufiger und problematischer. Da ist aus der DDR-Zeit was bekannt. Die benutzen die Ziffern 0 bis 6 für die häufigsten Buchstaben. A, E, I, N, R, S. Das waren 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauchten sie aber noch ganz viele andere Buchstaben. Und die haben sie mit zweistelligen Zahlen gemacht. Also 7, 8, 9, die verbleibenden Ziffern, die waren immer so eine Vorziffer für eine zweistellige Zahl. Also wenn man 7, 8, 9 gesehen hat, dann musste man eine zweistellige Zahl lesen. Und wenn man 0 bis 6 gelesen hat, dann war das eben A, E, I, N, R, S. Und dann hatten sie eben also die 6 plus nochmal 30, nee, für 7, 8, 9 hatten sie dann nochmal ja irgendwie so 30, ja, genau, hatten sie noch 36 Zeichen in ihrem Zeichensatz mit diesem Code. Und es war relativ effizient, weil sie die häufigen Buchstaben eben in die Ziffern 0 bis 6 kodiert haben. Und dass da jetzt Statistik drin ist, ist kein Problem. Also dieses Verfahren, wenn das geheim ist, dann ist nicht viel gewonnen, weil das eben mit Statistik sich leicht entschlüsseln lässt. Also diese Zahlenfolge, die man da rauskriegt, die wurde dann mit dem One-Time-Pad kodiert. Und dann musste man, wenn man es entschlüsseln wollte, das One-Time-Pad erst rückgängig machen, den Zufall abziehen und dann nochmal die Zahlenfolge in Buchstaben übersetzen. Aber diese Übersetzung war im Prinzip nicht geheim oder gegenüber der Statistik nicht geheim zu halten. So, also das One-Time-Pad ist perfekt. Warum ist Verschlüsselung so ein Problem, wenn das One-Time-Pad perfekt ist? Und da gibt es natürlich wieder viele Fußangeln. Das ist eigentlich immer der interessante Punkt, wenn Mathematik auf Menschen trifft, könnte man so sagen. Ja, das zeigt schön das Spannungsfeld. Also ich sage, dass One-Time-Pad perfekte Verschlüsselung ist, aber trotzdem ist das nicht die Verschlüsselung, die wir jetzt benutzen, um mit unserer Bank zu kommunizieren. Zum Beispiel hat man im Computer keinen perfekten Zufall. Also man kann versuchen, einen perfekten Zufall zu erzeugen, indem man irgendwie so mit dem WLAN-Empfänger irgendwelche Frequenzen misst, die da so vorbeikommen oder schaut, wie sich der Cursor bewegt oder so. Aber davon hat man nicht beliebige Mengen von Zufall zur Verfügung. Die Codebücher sind unhandlich und müssen lange, lange vorher ausgetauscht werden. Und der große Punkt ist, Menschen machen immer Fehler. Das heißt, sichere Kryptographie bewegt sich in diesem Spannungsfeld. Wie erfinde ich Verfahren, die Menschen sicher ausführen können, ohne Fehler zu machen, ohne sich durch Metadaten zu verraten und die sie einfach anwenden können, für die sie nicht dicke Bücher mit sich rumschleppen müssen, wo sie sich immer genau merken müssen, auf welcher Seite sie jetzt waren und die sie dann hinterher vernichten müssen. Und das ist eben das Spannungsfeld. Ja, und deswegen wird One-Time-Pad kaum noch benutzt, aber bei diesen Zahlensendern war es eben eine wichtige Anwendung. Und ja, wo wir gerade bei Menschen sind, die Computer nutzen, diese Zahlensender wollten sich natürlich auch irgendwie automatisieren. Am Anfang waren es wirklich Menschen, die wie im Radio einfach Zahlen vorgelesen haben. Zum Beispiel in der DDR, da ist einiges bekannt, da wurde südlich von Berlin gesendet und da war so ein Truppenübungsplatz von der Nationalen Volksarmee daneben und trotz guter Schalldämmung konnte es mal vorkommen, dass man so Gefechtslärm da hörte, wenn die da geübt haben. Daher plante man da in der DDR zum Beispiel die Entwicklung in so einer automatischen Sprechmaschine. Die wurde dann auch Schnatterinchen genannt. Und naja, die Insider wissen, wer Schnatterinchen ist. Alle anderen können es googeln. Und die sollten sie dann mit Lochstreifen so steuern. Also die Sendung wurde erst mit Lochstreifen kodiert und dieses Computer, diese spezielle Maschine, das Schnatterinchen, sollte dann daraus diese Zahlensendung automatisch generieren. Die dann aber immer noch als menschliche Sprache übertragen wurde über die Kurzwellensender. Ja? Und dafür brauchte man natürlich dann so Samples von den einzelnen Zahlen, die die Maschine nutzt für die Übertragung. Und jetzt kommen wir zur zweiten historischen Magdeburg-Referenz in dieser Sendung. Und die hört sich so an.
3, 6, 3, 6, 0, 7, 6, 2, 8, 4, 9. 1, 3, 0.
Diese angenehme, weiche und für Funkübertragung sehr gut geeignete Stimme gehört Magdeburg Annie. Magdeburg Annie ist natürlich nicht ihr richtiger Name, aber das war eine Sprecherin, die für diese Zahlensender eingesetzt wurde und so eine ganz charakteristische Aussprache hat. Also sie sagt zum Beispiel immer Fünef, was ihr auch im Haken dran wieder hören werdet. Und die heißt Magdeburg Annie, weil irgendwelche britischen Funker mal versucht haben, den Sender zu triangulieren und sind nicht auf die richtige Station gekommen, sondern dachten, es wird von einem Sender in Magdeburg ausgesendet. Und deswegen, besonders in Großbritannien, heißt diese Stimme Magdeburg Annie. Kann man alles nachlesen. Okay, das waren meine Magdeburg-Referenzen. Also diese Annie ist ein Klassiker und die wurde immer weiter digitalisiert. Also irgendwie ist die sehr populär. Also es gibt mittlerweile so anscheinend, man weiß, dass es Windows XP-Programme gibt, die auch Nachrichten automatisch in solche Magdeburg Annie-Zahlensender-Ausgaben übersetzen können. Und das weiß man, weil ein wahrscheinlich russischer Dienst die Magdeburg Annie-Zahlen benutzt und dazu so ein Windows XP-Programm benutzt. Und die machen auch manchmal Fehler. Und dann gibt es einige Aufnahmen, die dann irgendwie so Fehlermeldungen von Windows XP mit ausgesendet haben oder einen Boot-Ton oder einen Herunterfahren-Ton, die typischen Windows XP-Programme, die dann in der Zahlensendung, wenn irgendwas schief geht, die eigentliche Sendung unterbrechen. Das ist so eine Kuriosität. So, apropos Kuriositäten, woher weiß ich dieses ganze Zeug? Also eigentlich alles, natürlich Recherche im Netz und der Hoaxilla-Podcast, habe ich ja schon erwähnt. Und es gibt aber so ein ganz fantastisches Wiki, das UTDX-Wiki, ein Wiki zum Senden und Empfangen, aber nicht im Sinne von Podcast, da haben wir das Sendegate, sondern so ein klassisches Senden in analog und Empfangen in analog. Und da gibt es auch sehr viel Informationen zu Zahlensendern. Also da könnt ihr mal ein schönes Wochenende drin verbringen. Aber selbst in diesem UTDX-Wiki liest man dann zu dieser Mathematik, Zahlensender gelten als unknackbar und zählen zu den besten Schlüsselverfahren der Welt. Ja? Und diese Aussage spiegelt irgendwie wider, dass man der Mathematik irgendwie doch nicht so ganz traut. Aber man kann der Mathematik vertrauen. Also wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, der Angreifer hat keinerlei Informationen über den Zufall und der Zufall ist auch wirklich zufällig, dann ist es unmöglich, diese Nachrichten zu entschlüsseln. Also so eine Formulierung wie Zahlensender gelten als unknackbar ist zu schwach. Zahlensender sind unknackbar. Aber Zahlensender werden von Menschen gemacht und von Menschen benutzt und deswegen sind sie doch knackbar, weil eben eine menschliche Komponente dazu gehört. Das ist auch so ein Dogma der Sicherheitsforschung und Entwicklung. Die Sicherheit sollte möglichst die Mathematik in den Vordergrund stellen und den Menschen die Möglichkeit zum Fehlermachen nehmen. Das nennt man da auch Kerckhoffs Prinzip. Das ist das Gegenstück zu Security by Obscurity. Man muss davon ausgehen, dass die Verfahren, die eingesetzt werden, komplett transparent sind. Also eine gute Kryptographie, eine gute Verschlüsselung basiert darauf, dass das gesamte Verfahren komplett transparent ist und nur ein präzise definiertes Schlüsselmaterial geheim zu halten ist. Und das ist der Gegensatz zu Security by Obscurity. Security by Obscurity ist, ich schreibe mir mein Passwort immer auf einen Post-it-Zettel, aber den Post-it-Zettel, den tue ich in einen ganz bestimmten Schuhkarton in der Schublade und außerdem habe ich das Passwort noch rückwärts aufgeschrieben. Ja, das ist Security by Obscurity, denn wenn man das geheime Rezept kennt, steht das Passwort eigentlich im Klartext da und man muss nur an das geheime Rezept kommen. Und an dieses geheime Rezept kommt man, weil Menschen eben Fehler machen, weil man die beobachten kann, wie sie an den Schuhkarton viel zu häufig gehen und nicht nur, wenn sie ihre Winterschuhe brauchen, sondern auch, wenn sie sich bei ihrer Bank einloggen müssen. Und Kerckhoffs Prinzip sagt eben, dass man Verfahren verwenden soll, die auf Mathematik basieren und für die man beweisen kann, dass sie sicher sind unter gewissen Annahmen. Und dann kann man eben diese Annahmen an der Realität prüfen. Ja, okay. Und zum Abschluss, also was ich eigentlich am interessantesten finde an diesem ganzen Thema, ist diese Community. Das meiste, was wir über Zahlensender wissen, also damit meine ich jetzt nicht die Mathematik, sondern diese Theorie, dass das Agentencodes sind und was das für Codes sind und wann die senden und so, das wurde alles mühsam von irgendwelchen Amateuren zusammengetragen. Und mein Eindruck ist, das sind Leute, die irgendwie als Kind mal zufällig so einen Sender gefunden haben. Ja, die haben ihn wirklich an ihrem Radio rumgedreht und ich kann mir richtig vorstellen, wie faszinierend das ist, wenn man das erste Mal so einen Sender findet. Da gab es dann zum Beispiel die Enigma-Gruppe aus Zeiten so Anfangszeiten beziehungsweise Vor-Internet-Zeiten, Mitte der 90er. Das war eine Gruppe von Leuten, ich glaube in Großbritannien, die haben systematisch Zahlensender gesucht, katalogisiert und die Sendezeiten auch mal aufgeschrieben. Also einfach mal eine Tabelle gemacht und das haben sie dann als Newsletter verschickt. Also so richtig mit der Post, ja, gedruckter Newsletter und dann mit der Post verschickt. Und die haben auch so eine Art Klassifikationssystem nach Sprache und verschiedenen Eigenschaften der Sender aufgestellt. Das wird auch bis heute noch verwendet. Die Sendepläne zum Beispiel, wann der Sender sendet, die sind ja im Prinzip auch offene Informationen, denn man kann ja einfach hören, wann der Sender sendet. Natürlich sind die Frequenzen, irgendwie muss man mal finden, ja, also in dem großen Frequenzbereich, der möglich wäre und in den Zeitscheiben, die möglich wären, sind die irgendwo drin, aber im Prinzip ist es möglich, das alles systematisch abzuhören und damit auch die Sender zu finden. Also den Sendeplan geheim zu halten, ist nur Security by Obscurity und die Leute haben sich natürlich koordiniert, haben das tabelliert und damit diese Schale der Zwiebel einmal entfernt. Ja, also dieser Teil der Geheimhaltung ist nicht geheim. Aber das One-Time-Patch schützt natürlich perfekt die Inhalte. Also auch diese ganzen Amateure haben keine Ahnung, was in diesen ganzen Nachrichten steht und auch nicht, was da drin stand. Also auch Aufzeichnungen aus den 80ern sind nicht zu entschlüsseln und die werden auch nicht entschlüsselt werden, wenn wir Quantencomputer haben, weil durch dieses One-Time-Patch mathematisch abgesichert ist, dass diese Nachrichten von perfektem Rauschen nicht zu unterscheiden sind. Also in dem Sinne keine Informationen mehr enthalten, obwohl sie die Informationen mal enthalten haben. Aber in dem Moment, wo das Buch mit der Zufälligkeit, dieses Zahlenbuch vernichtet wurde, und das sollte nach dem Empfang passiert sein, ist es nicht mehr möglich, diese Nachrichten zu entschlüsseln, auch nicht mit dem Quantencomputer. Also sozusagen die perfekte Vorwärtssicherheit. Es gibt dann natürlich so Gerüchte, so Geschichten, dass die Ostblockstaaten irgendwie dann immer am 8. März Frauentagsgrüße darüber geschickt haben. Aber das sind eben Geschichten. Ja? Leute berichten darüber und vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt's nicht. So, also dieses Abhören der Zahlensender, das hat schon irgendwas Meditatives. Das meiste Zeit passiert einfach nichts und man hat diese Warterei. Da passieren vielleicht 12 interessante Ereignisse in 20 Jahren oder so. Also man hört jahrelang immer 1, 5, 7, bis dann ein einziges Mal die Windows XP Shutdown-Musik kommt. Ja? Und dann hat man gewonnen. Man wartet auf diesen Moment. Ja, erinnert mich irgendwie an so einen alten Bildschirmschoner. Johnny Castaway Bildschirmschoner. Kennt ihr noch einer? So ein Bildschirmschoner, auf dem jemand auf einer einsamen Insel sitzt. Und die meiste Zeit passiert irgendwie nichts. Ab und zu kommt mal eine Flaschenpost an. Und das habe ich jetzt nochmal gegoogelt. Und dann habe ich herausgefunden, dass da so ein YouTube-Video, natürlich gibt es ein YouTube-Video, wo die gesamte Story erzählt wird. Und anscheinend verliebt er sich noch in eine Frau. Und die rettet ihn auch. Und am Ende hat er einen Bürojob und lässt sich dann doch wieder auf der Insel abwerfen und lebt ein glückliches Leben auf der einsamen Insel. Aber das habe ich alles nie gesehen, weil ich diesen Bildschirmschoner nur 4 Stunden am Tag betrieben habe und diese wirklich witzigen Sachen einfach sehr selten waren. Irgendwo stand auch, dass es dann noch besondere Daten gab, wenn es im Neujahr oder so dann mal irgendwas anderes passiert ist. Keine Ahnung. Also das könnt ihr euch alles auf YouTube anschauen. Das ist auch so ein Problem mit den modernen Kommunikationsmitteln. Ja? Heutzutage kann man so Sachen, Security by Obscurity, oder man muss nur lang genug warten, bis man eine bestimmte Information kriegt, das funktioniert heutzutage nicht mehr so gut, weil es das Internet gibt, ja. Also wieder die Statistik schlägt wieder zurück. Es gibt so viele Menschen, irgendwer hat es beobachtet und von denen, die es beobachtet haben, hat es auch irgendwer auf Video und zack, ist es auf YouTube. Ja? Und vielleicht deshalb, aber vielleicht auch aus anderen Gründen, sind viele Zahlensender heutzutage offline, aber diese Hörer-Community gibt es immer noch. Also verlinke ich euch nochmal Priom. Nach eigener Aussage ist das eine internationale Organisation, die nur den Zweck hat, die mysteriöse Realität der Aufklärung, Überwachung, Spionage und diplomatischer Kommunikation über Kurzwellenradio, also Zahlensender, ans Licht zu bringen und zu erforschen. Die haben auch so ein Feed, die nächste Station, die wahrscheinlich sendet, mit so einem Countdown auf ihrer Homepage, da könnt ihr mal rumklicken. Und der Countdown hat auch so einen praktischen Link, wo man direkt dieser Station lauschen kann. Also irgendwie Software-Defined Radio, was man über eine Webseite steuern kann und dann nimmt jemand das irgendwo auf in Holland für euch und schickt es euch in den Browser. So, das macht das Internet möglich. So, dann binden wir es hier ab. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir hören uns bald wieder auf diesem Kanal im 2. Jahr von Eigenraum. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage ciao.